Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Professor Ingeborg Gabriel für die Einladung und auch dem Team für die fantastische Vorbereitung, konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung unseres internationalen Symposiums. Ich bin sehr glücklich, hier in Wien zu sein, da ich eben auch Freunde besuchen konnte, alte Freunde. Mein Doktorvater in Volkswirtschaftslehre ist wieder hier nach Wien zurückgekehrt und habe ich ihn besuchen können mit seiner Frau und den beiden Söhnen. Ich bin vor allem auch glücklich hier in Wien. Für mich hat Wien auch die Verbindung mit Viktor Frankl. Nicht so sehr mit Sigmund Freud, wie wir gestern gehört haben, sondern mit Viktor Frankl. Und Sie wissen ja, dass er die Lehre der Logotherapie hier entwickelt hat. Und in meinen Vorlesungen lesen wir regelmäßig aus dem Tagebuch aus einem Konzentrationslager, wie er damals, also 1944, 1945 im Konzentrationslager in Auschwitz, das erlebt hat. Und wie er selbst unter diesen extremen Bedingungen daran festgehalten hat, dass der Mensch immer noch eine Entscheidung treffen kann, wie er sich zur Zukunft verhalten will und dass er dafür auch eine Verantwortung trägt. Und so bin ich eigentlich auch Wien dafür dankbar, für diesen wichtigen Psychologen. Ich möchte meinen Vortrag vorlesen. Ich mache das zwar nicht in den Vorlesungen, gewöhnlich rede ich da frei, aber ich habe gedacht, ich schreibe mir meine Gedanken auf und möchte das auch möglichst zeiteffizient also da Ihnen vorlegen. Ich habe auch das Manuskript, also kann ich zur Verfügung stellen für solche, die sich dafür interessieren. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft sind sogenannte öffentliche Güter von entscheidender Bedeutung. Das ist das Thema, das ich jetzt behandeln möchte. Die Frage, was eine Gesellschaft zusammenhält, ist ohne Zweifel außerordentlich komplex. Sie stellt sich mit eindringlicher Schärfe, besonders dann, wenn wir glauben, dass der Zusammenhalt gefährdet oder gar am Zerfallen ist. Dies können wir auf verschiedenen Ebenen erfahren. In unserer Stadt oder Gemeinde sind wir vielleicht unfähig, verfallene Infrastrukturen zu reparieren und krasse soziale Ungleichheiten zu überwinden. In unserem Land sind wir nicht imstande, ethnische und religiöse Minderheiten ein menschenwürdiges Dasein zu sichern. In der Europäischen Union können wir keine gemeinsame Grundlage finden, um den außenpolitischen Herausforderungen in der Ukraine oder mit China zu stellen. Und weltweit fehlt der Zusammenhalt, um wirksame Maßnahmen gegen den drohenden Klimawandel zu treffen. Diese Beispiele zeigen mit aller Deutlichkeit, dass wir es mit einer Vielzahl von Problemen mit politischen, wirtschaftlichen, soziologischen, sozialpsychologischen, rechtlichen, moralischen und anderen Problemen zu tun haben. Sie sind miteinander verknüpft und finden sich in vielen Gesellschaften und auf verschiedenen Ebenen, von der lokalen bis zur globalen Ebene. Der Zusammenhalt einer Gesellschaft ist ein Problem von enormer Komplexität und Tragweite. Wir brauchen keine Panikmacher zu sein, um die Gefährdung und das Zerbröckeln des gesellschaftlichen Zusammenhalts realistisch wahrzunehmen und eindringlich anzumahnen. Und das Problem ist viel umfassender, als dass wir es mit einer wohldurchdachten und tatkräftigen Wirtschafts- und Unternehmensethik lösen könnten. Wenn wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen wollen, müssen wir die Grenzen der Wirtschafts- und Unternehmensethik klar sehen und ernst nehmen. In Anbetracht dieser Grenzen, die selbstverständlich genau bestimmt werden müssten, möchte ich nun untersuchen, wie die Wirtschafts- und Unternehmensethik den Zusammenhalt einer Gesellschaft stärken kann. Als erstes schlage ich vor, das Ziel des Wirtschaftens als das Schaffen von Reichtum zu verstehen, der aus einer Kombination von privatem und öffentlichem Reichtum besteht. Zweitens möchte ich verschiedene Ansätze diskutieren, die eine tragfähige Basis für den Zusammenhalt einer Gesellschaft vorschlagen. Und drittens werde ich einige Perspektiven aufzeigen, wie die Wirtschafts- und Unternehmensethik den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken kann, indem sie das Schaffen von öffentlichen Gütern theoretisch und praktisch fördert. Zu meinem ersten Teil. Das Ziel des Wirtschaftens als das Schaffen von Reichtum als Kombination von privatem und öffentlichem Reichtum. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen der Globalisierung, der noch nicht gelösten Finanzkrisen und der drohenden ökologischen Katastrophen ist es dringend nötig, sich nach dem Ziel des Wirtschaftens zu fragen und das Verständnis von Reichtum unter die Lupe zu nehmen. Was unter Reichtum verstanden wird, ist oft sehr simpel, das gleiche wie ein Haufen Geld. Und das Ziel des Wirtschaftens sei, möglichst viel Geld zu machen. Oder dann, das Ziel ist sehr schwammig, vage formuliert, wie zum Beispiel Werte schaffen, sodass es in verschiedensten und widersprüchlichsten Weisen interpretiert wird. Um uns zu verständigen, brauchen wir nicht nur einen relativ klaren Begriff dessen, was Schaffen von Reichtum heißt, wir sollten uns auch im Klaren sein, wie wir dieses Schaffen und Reichtum bewerten, aus kultureller, ethischer und religiöser Sicht. Die Frage nach dem Ziel des Wirtschaftens und dem Verständnis von Reichtum muss deshalb sowohl kritisch wie auch konstruktiv angegangen und behandelt werden. Ich möchte hier eine kurze persönliche Bemerkung noch einschalten. Als ich mich entschieden hatte, vor vielen Jahren Wirtschaftswissenschaften zu studieren, habe ich das nicht gemacht, weil ich für den Reichtum interessiert war, sondern um die Armut zu verstehen und bekämpfen zu können. Armut nach einer Reise nach Indien ist mir das Problem der Armut in der dritten Welt sehr stark unter die Haut gegangen und deshalb fand ich es notwendig, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, um auch die wirtschaftliche Seite der Armut verstehen zu lernen. Mit der Zeit habe ich mich dann auch für den Reichtum interessiert und glaube natürlich heute, dass die beiden Sachen sehr zusammenhängen. Der Begriff des Reichtums hat mannigfache Bedeutungen. Wie Robert Heilbronner schreibt, ist Reichtum auf Englisch Wealth ein grundlegender Begriff in den Wirtschaftswissenschaften, vielleicht der begriffliche Ausgangspunkt der Disziplin. Aber trotz seiner zentralen Bedeutung war der Begriff des Reichtums niemals Gegenstand eines allgemeinen Konsensus. Was den Begriff selbst betrifft, steht er im Mittelpunkt von Adam Smiths Buch An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, auf Deutsch oft nicht mit Reichtum übersetzt, sondern mit Wohlstand, während er in Gunnar Myrdals Buch Asian Drama, An Inquiry into the Poverty of Nations auffälligerweise fehlt. Und dann in David Lands Buch The Wealth and Poverty of Nations, Why Some Are So Rich and Some Are So Poor, mit dem Gegenteil ergänzt wird. Das sind drei Titel aus wichtigen Büchern, die versuchten, den Reichtum von verschiedenen Seiten und Armut zu verstehen, zu analysieren. Um den Begriff des Reichtums zu klären, können wir uns zuerst auf das konzentrieren, was mit dem Reichtum eines einzelnen Landes gemeint ist. Was ist es, dass Österreich oder die Schweiz, ein europäisches Land, zu einem reichen Land macht? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich von den USA oder von China nach Europa komme. Was macht eigentlich Österreich reich in einem breiten, umfassenden Sinn? Und jüngere Untersuchungen der Weltbank, der OECD und anderer Institutionen haben interessante Ergebnisse erbracht, die die übliche Fixierung auf das Bruttoinlandsprodukt als entscheidenden und oft einzigen Indikator der wirtschaftlichen Situation eines Landes stark korrigieren. Erwähnt seien einige Publikationen der Weltbank, vor allem auch der Bericht der Kommission Stiglitz-Sen-Fitoussi, die von Präsident Sarkozy in die Wege geleitet wurde, über das Measurement of Economic Performance and Social Progress, der Bericht der Vereinten Nationen oder der UNDP über Human Development Report, The Wealth of Nations or People, und dann vor allem ein Bericht der OECD über Wellbeing, Measuring Wellbeing, How is Life, der 2013 rausgekommen ist. Diese Veröffentlichungen entwickeln ein viel reichhaltigeres und realistischeres Verständnis des Reichtums und Wohlbefindens eines Landes. Nun zu meinem ersten Punkt. Der Reichtum einer Gesellschaft als eine Kombination von privatem und öffentlichem Reichtum. Wenn man den Reichtum eines Landes definieren will, kann man wohl kaum bestreiten, dass sein Reichtum sowohl privat wie öffentliche Güter umfasst. Das heißt, es handelt sich um zwei Arten von Ausstattungen, diejenigen, die individuellen Akteuren, seien es Personen, Gruppen oder Organisationen, zugeschrieben oder von ihnen kontrolliert werden können, und diejenigen, von denen kein Akteur innerhalb des Landes ausgeschlossen werden kann. In der Wirtschaftstheorie werden letztere, die öffentlichen Güter, mit den Merkmalen der Nichtausschließbarkeit und Nichtrivalität definiert. Als klassisches Beispiel sei die Landesverteidigung genannt. Wenn sie eingerichtet ist, kann niemand von ihr ausgeschlossen werden. Zudem kann die eine Person davon Nutzen ziehen, ohne dass der Nutzen einer anderen Person dadurch geschmälert würde. In anderen Worten, der Konsum oder der Genuss des einen rivalisiert nicht mit dem Konsum oder dem Genuss eines anderen. Im Gegensatz dazu ist ein privates Gut mit den Merkmalen der Ausschließbarkeit und Rivalität gekennzeichnet. Wenn ich also dieses Glas Wasser trinke, können Sie das nicht trinken. Es schließt den Konsum, mein Konsum schließt Ihr Konsum aus. Ja, so ist es. Die beiden formellen Kriterien eines öffentlichen Guts treffen sich auch für ein negatives öffentliches Gut oder ein sogenanntes Public Bad zu. Wenn ein Gebiet von einer Epidemie, zum Beispiel Ebola in Westafrika, heimgesucht wird, kann niemand von ihr prinzipiell ausgeschlossen werden. Und die Ansteckungsgefahr der einen Bewohnerin des verseuchten Gebiets vermindert die Ansteckungsgefahr einer anderen Bewohnerin nicht. Sie mag im Gegenteil die andere noch verstärken. Diese kurze Kennzeichnung von privaten und öffentlichen Gütern muss natürlich noch genauer erläutert werden, was ich etwas später in meinem zweiten Teil machen möchte. An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass der Reichtum einer Gesellschaft auf der lokalen bis zur globalen Ebene als eine Kombination von privatem und öffentlichem Reichtum und nicht nur als eine Ansammlung von privatem Reichtum zu verstehen ist. Das heißt, das Schaffen privater Güter hängt vom Vorhandensein öffentlicher Güter ab und das Schaffen öffentlicher Güter ist abhängig vom Vorhandensein privater Güter. Zur Veranschaulichung dieser These möchte ich ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte Chinas erwähnen. Als Deng Xiaoping nach Mao Zedongs Tod die Wirtschaftsreform und Öffnung des Landes 1978 lancierte, wurde die Bevölkerung aufgerufen, in das Meer zu springen. Auf Englisch to jump into the sea oder auf Chinesisch xia hai. Das heißt, die Sicherheit der Staatsbetriebe zu verlassen und das Risiko einzugehen, ein Geschäft zu öffnen und selber zu wirtschaften. Diese Einführung der Marktwirtschaft hat sich dann in den folgenden Jahrzehnten im Großen und Ganzen als sehr erfolgreich erwiesen. was natürlich nicht heißt, dass die Schattenseiten dieser Entwicklung verharmlost werden sollten. Ein entscheidender Grund für diesen Erfolg war der sogenannte Deng Xiaoping-Effekt, nach dem Ökonomen Yashang Huang am MIT. Obschon keine ausgebaute Rechtsordnung zum Schutz der privaten Unternehmer bestand, vertrauten die Chinesinnen und Chinesen Deng Xiaoping, dass er sie nicht hinters Licht führen, sondern ihre Anstrengungen anerkennen und unterstützen würde. Wir können daraus schließen, dass das vorhandene öffentliche Gut des Vertrauens in Deng Xiaoping ein entscheidender Erfolgsfaktor für die privaten unternehmerischen Initiativen in China, in Chinas Wirtschaftsreform war. Andererseits natürlich gilt auch, dass das Schaffen öffentlicher Güter vom Schaffen privater Güter abhängig ist. Erinnert sei nur an die vielfältigen privaten Beiträge, die in der Wirtschaft, Erziehung, Forschung und Entwicklung, Kunst, im Gesundheitswesen, in der Form von Steuern und in vielen anderen Belangen zur Schaffung öffentlichen Reichtums geleistet werden. Wenn wir also den Reichtum einer Gesellschaft als Kombination von privatem und öffentlichem Reichtum verstehen, was für Grundannahmen sind damit impliziert? Ich möchte zwei hervorheben, die von weitreichender Tragweite sind. Erstens wissen wir, dass die Institution des Marktes im Großen und Ganzen recht effizient für die Schaffung privater Güter ist. Deshalb hat ja Deng Xiaoping eine Form der Marktwirtschaft in China eingeführt. Wir wissen auch von der Wirtschaftstheorie, dass die Märkte versagen, wenn es um die Schaffung öffentlicher Güter geht. Denn obschon viele öffentliche Güter eine materielle Seite haben, ist es äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich, sie mit einem Preis zu versehen, sodass Angebot und Nachfrage funktionieren können. Konsequenterweise braucht es andere Institutionen als den Markt, um öffentliche Güter zu schaffen. Bekanntlich entwickelte Elinor Ostrom andere institutionelle Formen, um die sogenannte Tragödie der Allmende oder the Tragedy of the Commons zu lösen, wofür sie ja dann auch den Nobelpreis in den Wirtschaftswissenschaften erhielt. Die zweite implizite Annahme besteht darin, dass die Motivation des Eigennutzes oder Selbstinteresses versagt, wenn es um die Schaffung öffentlicher Güter geht. Denn wer sich für die Schaffung öffentlicher Güter engagiert, kann realistischerweise keine dem Engagement entsprechende Entlohnung erwarten und muss in vielen Fällen Opfer der einen oder anderen Form akzeptieren oder wenigstens in Kauf nehmen. Wer strikt auf das Selbstinteresse bedacht ist, wie es zum Beispiel die russische Philosophin Ayn Rand vertritt, die Alan Greenspan ja über Jahrzehnte inspiriert hatte, wer strikt also auf das Selbstinteresse bedacht ist, kann die Interessen anderer nur so weit unterstützen und tolerieren, als sie mit dem Selbstinteresse nicht in Konflikt geraten. Zur Schaffung öffentlicher Güter braucht es deshalb eine andere Art von Motivationen, die die Interessen anderer Personen, Gruppen, Organisationen, Staaten und weiterer Körperschaften wenigstens ebenso ernst nehmen wie das Selbstinteresse. Und wie die Wirtschaftsgeschichte zeigt, können diese Motivationen die verschiedensten Formen annehmen, wie zum Beispiel der selbstlose Einsatz für den Unternehmenserfolg, die Liebe zum Vaterland, die Solidarität mit den Armen und der Kampf für eine verlorene Sache. In jedem Fall geht die Motivation über das Selbstinteresse hinaus, sei es für ein gutes oder auch schlechtes Anliegen. Mein zweiter Punkt zum Verständnis des Reichtums einer Gesellschaft. Reichtum einer Gesellschaft umfasst vier Arten von Kapital: natürliches, wirtschaftliches Kapital, Humankapital und Sozialkapital. Nach der Diskussion der formellen Kriterien von privaten und öffentlichen Gütern wenden wir uns nun der inhaltlichen Bestimmung von Reichtum zu. Dabei verwende ich einige Begriffe der Wirtschaftstheorie, die den Nicht-Ökonomen wahrscheinlich etwas fremd erscheinen mögen, wie zum Beispiel Kapital oder Konsum oder Investition oder Opportunitätskosten. Ich glaube aber, dass diese Begriffe helfen können, die komplexen Probleme präziser zu fassen und ohne dass dabei einem ökonomischen Imperialismus stattgegeben wird. In Anlehnung an den OECD-Bericht, den ich schon erwähnt habe, Measuring Wellbeing, sei der Reichtum einer Gesellschaft also als die Gesamtheit der ökonomisch relevanten privaten und öffentlichen Vermögenswerte, die natürliches Kapital, wirtschaftliches Kapital, Humankapital und Sozialkapital umfassen, definiert. Natürliches Kapital besteht aus den natürlichen Ressourcen, abzüglich der Umweltbelastungen. Wirtschaftliches Kapital setzt sich aus dem Real- und Finanzkapital zusammen. Humankapital steht für Menschen bezüglich ihres Gesundheits- und Bildungsstandes. Und Sozialkapital meint im Sinne von Robert Putnam, einem Soziologen von Harvard, das Niveau des Vertrauens zwischen Menschen. Diese Definition des Reichtums enthält wichtige Merkmale, die auch im OECD-Bericht zentral sind. Erstens, nicht nur wirtschaftliches Kapital, sondern auch natürliches, Human- und Sozialkapital sind ökonomisch relevant. Das besagt jedoch nicht, dass sie ausschließlich ökonomisch relevant sind. Vielmehr können sie auch in sich und für sich wertvoll sein. Sie erinnern sich an den Vortrag von gestern Abend, heute Morgen von Professor Bruni, der den intrinsischen Wert der relationalen Güter hervorgehoben hat. Zweitens schließt diese Reichtumsdefinition Menschen und für Menschen wichtige Dinge und Naturzustände ein. Sie geht damit über das übliche materielle Reichtumsverständnis hinaus, indem sie die menschlichen Fähigkeiten im Sinn von Amartya Sen, einem berühmten Ökonomen und Philosophen, ernst nimmt und das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Sie unterscheidet sich aber auch von der Definition des Human Development Berichts, die den wahren Reichtum der Nationen, the real wealth of nations, nur in den Menschen zu sehen scheint. Die hier vorgelegte Definition versucht somit, die Leiblichkeit des Menschen ernst zu nehmen und zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte noch einen dritten Punkt erwähnen, wie er im Bericht der Stiglitz-Senfi-Tussi-Kommission und im OECD-Bericht genannt wird, nämlich der Begriff des Kapitals verweist auf Bestandes- und Stromgrößen. Nicht nur der ökonomisch relevante Kapitalbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern auch die Veränderung dieses Kapitalbestandes über einen bestimmten Zeitablauf werden erfasst. So werden beispielsweise sowohl Vermögen wie auch Einkommen, der Bestand an natürlichen Ressourcen wie auch deren Verzehr in Rechnung gestellt. Wie meine Ausführungen hoffentlich zeigen konnten, ist ein gründliches und wohldurchdachtes Verständnis von Reichtum von außerordentlicher Bedeutung. Einige wichtige Aspekte konnte ich hier erläutern, andere musste ich aus Zeitgründen übergehen. Ich habe sie an anderen Orten etwas näher ausgeführt. Ein spezielles Thema vielleicht für ein internationales Symposium in der Zukunft wäre die Frage natürlich, wie die Armutsproblematik im Licht dieses Reichtumsverständnisses zu behandeln wäre. Schon Adam Smith sah im Schaffen von Reichtum das Ziel des Wirtschaftens. Heute können wir das Ziel bedeutend breiter und reichhaltiger definieren. Das heißt freilich nicht, dass es von einer Mehrheit der Bevölkerung und der Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik auch so verstanden wird. Zudem ist es nötig, das Schaffen von Reichtum im gesellschaftlichen Kontext eingebettet zu sehen. Es gibt andere, ebenso wichtige, wenn nicht wichtigere Ziele, die wir in unseren Gesellschaften anstreben sollten, zum Beispiel die demokratische Kontrolle von Macht, die verantwortliche Förderung des Wissens und der Künste, der sorgsame Umgang mit der Natur und anderes mehr. So viel zum Verständnis von Reichtum. Der zweite Punkt beschäftigt sich mit der Frage, was hält eine Gesellschaft zusammen? Die Frage ist nicht neu, hat aber in den letzten Jahren erneut große Diskussionen ausgelöst. Die sollte eigentlich nicht erstaunen, wenn wir den enormen Druck der Globalisierung auf unsere Gesellschaften und deren pluralistische Zerrissenheit ernst nehmen. Bekanntlich mahnte schon John Rawls in The Theory of Justice und Political Liberalism in den 70er und 90er Jahren, dass unsere pluralistischen Gesellschaften einen sogenannten überlappenden Konsensus oder eine gemeinsame ethische Grundlage benötigen, wenn sie Bestand haben wollen. Das Institut für Sozialethik des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes organisierte viele Jahre zuvor zum 25. jährigen Bestehen eine Konferenz mit dem Titel »Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Frage gestellt«. Die Rottendorf-Stiftung an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München lud zu einem Symposium ein mit dem Thema »Was hält eine Gesellschaft zusammen?« Der gefährdete Umgang mit Pluralität. Und das eben veröffentlichte Buch von Christoph Lüttke behandelt Order Ethics oder Our Moral Surplus, What Holds a Society Together. Ich möchte nun verschiedene Ansätze zu dieser Frage vorstellen und diskutieren und dann mit meinem eigenen Vorschlag schließen. Als erstes wird das individualistische Modell der neoklassischen Wirtschaftstheorie behandelt, das auch in der sogenannten Ordnungsethik von Karl Hohmann und seiner Schule Anwendung findet. Der zweite Punkt ist ein spieltheoretischer Ansatz, der über das neoklassische Modell hinausgeht und verheißungsvolle neue Perspektiven eröffnet, die die Schwächen des individualistischen Modells korrigieren können. Das von der katholischen Soziallehre vertretene Verständnis des Gemeinwohls wird als drittes erörtert und schließlich erläutere ich ausführlicher, warum die öffentlichen Güter für den Zusammenhalt einer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. Nun zum ersten Ansatz. Ist das aufgeklärte Selbstinteresse allein eine tragfähige Basis? In der neoklassischen Wirtschaftstheorie wird Rationalität und die Motivation wirtschaftlichen Handelns mit der Vorstellung vom Homo economicus und von seinem intellektuellen Nachfahren, dem REM, or Resourceful Evaluative Maximizing Man, gekennzeichnet. Die ökonomischen Akteure, Haushalte und Unternehmen, handeln rational, wenn sie ihren je eigenen Nutzen bzw. Gewinn maximieren. Dieser Rationalitätsbegriff ist handlungstheoretisch, indem er auf verschiedene Optionen des Handelns bei relativer Stabilität der Handlungsbedingungen gerichtet ist. Er setzt den methodischen Individualismus voraus, wonach alle Handlungen auf individuelle Entscheidungen der Haushalte und Unternehmen zurückgeführt werden. Wie Franz Xaver Kaufmann im Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften schreibt, kann der Homo economicus eine dreifache Bedeutung haben. Erstens, er ist eine realtypische Rekonstruktion empirischer Wirtschaftsverhaltens. Zweitens, er definiert die Norm rationalen Wirtschaftsverhaltens. Und drittens, er ist der analytische Ausgangspunkt entscheidungstheoretischer Kalküle. Dementsprechend kann auch die Kritik am Homo economicus unterschiedlich ausfallen. Dass er eine schlechte, realtypische Rekonstruktion ist und auf vielfältige Weisen widerlegt werden kann. Was die neuere Verhaltensökonomie oder Behavioral Economics auch getan hat. Der zweite Punkt, die Norm ist fragwürdig, da sie schwerlich mit Vernunftargumenten gerechtfertigt werden kann. Und drittens, die analytische Methode ist von geringem explikativem Wert, Zusätzlich zu diesen kritischen Punkten kann man auch den methodischen Individualismus in Frage stellen, weil er die Relevanz kollektiver Akteure ausblendet oder gar bestreitet. Der handlungstheoretische Ansatz hat Schwierigkeiten, sich wandelnden Handlungsbedingungen methodisch sauber zu erfassen, und der Nutzen der individuellen Akteure lässt sich praktisch nur nicht zu einer sozialen Wohlfahrtsfunktion aggregieren, wie schon Kenneth Arrow in seiner berühmten Schrift Social Choice and Individual Value aufgezeigt hat. Und trotz all dieser Probleme ist es erstaunlich, wie sehr der Homo economicus in den Wirtschaftswissenschaften und darüber hinaus nicht nur überlebt hat, sondern immer noch floriert. Wie kann er trotz aller Fragwürdigkeiten eine tragfähige Basis bieten, die eine Gesellschaft zusammenhält? Einen teilweisen Rettungsversuch des Homo economicus haben Karl Hohmann und neulich Christoph Lüttke unternommen. Sie akzeptieren die Kritik, dass der Homo economicus versagt, wenn er realtypisch oder normativ verstanden wird, also Punkt 1 und 2. Sie halten aber daran fest, dass dieses Modell zur Analyse bestimmter Probleme statthaft ist und nützlich sein kann. Lüttke vertritt die These, dass der Homo economicus eine tragfähige Basis biete, wenn es um das Problem der Grundordnung einer Gesellschaft, das heißt um Ordnungsethik, gehe. Die von aufgeklärtem Selbstinteresse geleiteten Haltungen und Verhaltensweisen würden in der Tat eine Gesellschaft im globalen und pluralistischen Kontext zusammenhalten. So schreibt er in seinem neuen Trend. Er entwickelt seine provokative These in sorgfältigen Schritten und in Auseinandersetzung mit einer Reihe namhafter Philosophen. Leider kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht darauf eingehen. Ich möchte aber wenigstens kurz meine Kritik anmelden. Ich sehe vor allem zwei Gründe, die gegen die These sprechen. Zum Ersten basiert der methodologische Individualismus in einer individualistischen und westlichen Anthropologie, die kollektive Phänomene meines Erachtens nicht gebührend ernst nimmt. Und zweitens scheitert der Ansatz, wenn wir die Art der Güter betrachten, mit dem er es hier zu tun hat. Der Zusammenhalt einer Gesellschaft ist ein zentrales öffentliches Gut. Die Schaffung und Erhaltung dieses Gutes kann deshalb nicht, wie ich vorher dargelegt habe, mit bloßem Selbstinteresse, auch wenn es aufgeklärt ist, motiviert sein. Erforderlich sind auch Motivationen, die die Interessen der Gesellschaft als Ganze ernst nehmen. Nun zum zweiten Ansatz. Zur Überwindung des auf alleiniges Selbstinteresse gegründeten Ansatzes haben Julian Krause und Markus Scholz ein sogenanntes teamorientiertes Modell der Spieltheorie vorgelegt. Das spieltheoretische Modell will die Kernprobleme in den Verhandlungen für gemeinsame, vor allem globale Standards zwischen vielen Stakeholdern erfassen. Die Akteure können zwischen zwei Arten von Argumentieren, dem Ich-Modus und dem Wir-Modus, umschalten. In dem Maße, wie sie willens sind, vom Standpunkt der Gruppe her zu argumentieren und nicht nur von ihrem eigenen individuellen Standpunkt her, wird die Art des Abkommens beeinflusst. Und dieses Modell ist nach meiner Meinung ein vielversprechender Ansatz, die Schaffung von öffentlichen Gütern besser zu verstehen. Heute Morgen und heute Nachmittag haben wir vor allem auch heute Nachmittag vom Gemeinwohl gesprochen, und die Frage stellt sich natürlich, wie tragfähig ist dieser Begriff des Gemeinwohls in der katholischen Soziallehre. Und der zentrale Begriff weist ja verschiedene Schattierungen auf. Ich möchte hier die Definition, also aus der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, zitieren, die ja auch in unserer Podiumsdiskussion genannt wurde. Ich zitiere: Das Gemeinwohl ist die Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen. Heute mehr und mehr in einem weltweiten Umfang, heute mehr und mehr einen weltweiten Umfang annimmt und deshalb auch Rechte und Pflichten in sich begreift, die die ganze Menschheit betreffen. Zitat Ende. In dieser Definition scheinen mir vor allem vier Aspekte wichtig zu sein. Erstens betrifft das Gemeinwohl die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, nicht dessen inhaltliches Ziel, welches oft als Gemeingut umschrieben wird. Gemeinwohl ist deshalb Dienstwert, nicht Selbstwert, wie Professor Norbert Brieskorn schreibt zum Beispiel. Zweitens sind diese Bedingungen notwendig für die Gruppen wie für deren einzelne Glieder, um ihre je eigenen Lebensziele oder Vollendung zu erreichen. Drittens umfasst das Gemeinwohl die Gesamtheit dieser Bedingungen. Und viertens erstrecken sich alle diese Bedingungen im Gefolge der Globalisierung auf die gesamte Menschheit. Wie werden nun diese Bedingungen inhaltlich bestimmt? Mit der Enzyklika Pacem in Terris 1963 von Johannes dem 23. und der Bekräftigung des Zweiten Vatikanischen Konzils umfassen diese Bedingungen alle Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und den darauffolgenden Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen, den Verträgen und Beschlüssen zu Einzelfragen definiert wurden. Mit unmissverständlicher Klarheit steht heute die katholische Lehre zur Gesamtheit der Menschenrechte, was freilich viele Katholikinnen und Katholiken und Menschen außerhalb der katholischen Kirche nicht wahrnehmen oder sogar nicht wahr und ernst nehmen wollen. Mit diesem Verständnis von Gemeinwohl wollen wir nun fragen, was es für unsere Frage nach dem Zusammenhalt einer Gesellschaft impliziert. Im Gegensatz zum Menschenbild des Homo economicus geht die katholische Soziallehre davon aus, dass der Mensch ein relationales Wesen ist. Die Beziehungen zu anderen Menschen sind konstitutiv für die Identität des Menschen. Diese anthropologische Grundlage bildet das Fundament für den Zusammenhalt jeglicher Gesellschaft und schließt individualistische und wie kollektivistische Konzeptionen aus. Deshalb sind Motivationen zu exklusivem, wenn auch aufgeklärtem Selbstinteresse mit der Relationalität des Menschen, Menschseins nicht vereinbart. Natürlich heißt das nicht, dass Menschen nicht im Gegensatz zu diesen Grundannahmen handeln können. Wie gesagt, definiert das Gemeinwohl die Bedingungen, unter denen die Gruppen und einzelnen Mitglieder einer Gesellschaft ihre Lebensziele sollten verfolgen können. Sie gelten für jede Gesellschaft auf der lokalen bis zur globalen Ebene und bestehen zu einem wesentlichen Teil aus den Menschenrechten. Zwei wichtige Fragen werden dabei jedoch meines Erachtens nicht behandelt. Erstens, welche Gesellschaften sind genauer genommen gemeint? Und zweitens, aus welcher Art von Gütern sind diese Bedingungen zusammengesetzt? Wie Sie vielleicht vermuten, schlage ich vor, dass wir die Bedingungen als Kombination von privaten und öffentlichen Gütern verstehen. Dann wird es auch leichter möglich sein, die Gesellschaft oder die Gesellschaften, die betrachtet werden, genauer zu bestimmen. Die Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Gütern bietet meines Erachtens eine tragfähige Basis für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Öffentliche Güter sind mit den Merkmalen der Nicht-Ausschließbarkeit und Nicht-Rivalität gekennzeichnet. Zu ihrer Schaffung und Erhaltung sind kollektive Akteure notwendig, die auch von Motivationen geleitet sind, die die Interessen anderer Personen und Körperschaften wenigstens ebenso ernst nehmen wie ihre eigenen Interessen. Und zum genauen Verständnis der öffentlichen Güter möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. Während private und öffentliche Güter aufgrund der beiden Merkmale klar gegenübergestellt werden können, können zwischen diesen beiden Polen natürlich viele Mischformen bestehen, je nach dem Grad der Ausschließbarkeit und Rivalität. So kann das Softwareprogramm von minimaler Rivalität sein, weil die Verwendung durch den einen Ingenieur nicht von der Verwendung durch einen anderen beeinträchtigt wird. Der rechtliche Schutz des geistigen Eigentums verhindert aber die Verwendung durch Außenstehende. Ein anderes Beispiel stellt die Tragödie der Almenden dar. Wenn kein Vieh vom Weiden auf der Almend ausgeschlossen wird, wird die Almend wegen der übergroßen Zahl von Kühen trotz ihres geringen individuellen rivalisierenden Konsums überweidet. Zweitens kann es eine mannigfache Vielfalt von öffentlichen Gütern geben, die nicht an politische, soziologische, kulturelle und andere Grenzen gebunden sind. So wirken sich an der Landesgrenze erstellte Atomkraftwerke auch auf Gebiete jenseits der Grenze aus. Das Kriterium des Umfangs eines öffentlichen Guts ist der Umfang der verursachten Betroffenheit von Mensch und Natur. Und schließlich impliziert diese formelle Definition des öffentlichen Gutes, dass es eben gute und schlechte Güter geben kann. So wird ein stabiles, effizientes, faires und verlässliches Finanzsystem als positiv gewertet, während die Abwesenheit eines solchen Finanzsystems als negativ oder als öffentliches Ungut oder Public Bad betrachtet wird. Diese Zweiseitigkeit öffentlicher Güter, die natürlich nicht immer so klar in Erscheinung tritt, veranlasst oder gar zwingt die davon Betroffenen oder deren Repräsentanten Stellung zu nehmen und eine Entscheidung zu treffen. Kurz gesagt, weil sie im gleichen Boot sitzen. Ein Beispiel dafür möchte ich kurz erwähnen. Ich weiß, dass in den Verhandlungen bei den Volkswagen AG die Harz-Abkommen sehr schwierig vorwärts gingen. Und die Voraussetzung aber war eigentlich die, dass sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer sich mit der Globalisierung als einer gemeinsamen Bedrohung ausgesetzt sahen. Und so haben sie sich gleichsam im gleichen Boot befunden, um diese Herausforderungen ernst zu nehmen. Nicht nur die Vorteile des privaten öffentlichen Guts, sondern auch dessen Opportunitätskosten müssen in Betracht gezogen werden. Und diese Zweiseitigkeit ist eine Herausforderung und Chance, den Zusammenhalt einer Gesellschaft in Bezug auf das betreffende öffentliche Gut zu stärken. Die katholische Soziallehre kann mit ihren Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität dabei wertvolle Orientierungshilfe leisten. Ich habe noch einen dritten Teil. Und zwar kann der sehr kurz sein. Wie die Wirtschafts- und Unternehmensethik den Zusammenhalt einer Gesellschaft stärken kann. Nach den Überlegungen zum Ziel des Wirtschaftens und der Bedeutung öffentlicher Güter ergibt sich die Antwort zur Ausgangsfrage fast von selbst, wenigstens in großen Zügen und mit der begrifflichen Klärung. Die wichtigste Antwort liegt selbstverständlich in der Praxis. Wir haben das Ziel des Wirtschaftens als Schaffen von Reichtum in einem erweiterten Sinn definiert. Es umfasst alle ökonomisch relevanten privaten und öffentlichen Vermögenswerte, einschließlich natürliches, wirtschaftliches, Human- und Sozialkapital und ist deshalb viel substanzieller als Gewinnmaximierung und viel präziser als sogenanntes Werteschaffen. Die entscheidende Bedeutung von öffentlichen Gütern und öffentlichem Reichtum wurde dabei besonders hervorgehoben. Weil das Verständnis dieser öffentlichen Belange weitgehend abhanden gekommen ist, wodurch der Zusammenhalt der Gesellschaften bedroht und ausgehöhlt wird. Und diese Entwicklung ist besonders bedrohlich angesichts der enormen Herausforderungen der Globalisierung. Die Wirtschafts- und Unternehmensethik ist ja jedoch diesen Herausforderungen nicht hilflos ausgesetzt. Sie kann den Zusammenhalt einer Gesellschaft auf der lokalen bis zur globalen Ebene in vielfacher Weise stärken. Ich möchte auf die folgenden Chancen und Aufgaben hinweisen. Die Wirtschafts- und Unternehmensethik sollte die Frage nach dem Ziel des Wirtschaftens sowohl in den Wirtschaftswissenschaften wie auch in der Wirtschaftspraxis unermüdlich stellen und wohl durchdachte Antworten bieten. Das Schaffen von Reichtum wird in seiner ökologischen Dimension konsequent ernst genommen. Auf der Ebene individueller Akteure, zum Beispiel Konsumentinnen und Konsumenten, auf der Ebene von Unternehmen, Investitionsfirmen und Konsumentenorganisationen und auf der systemischen Ebene, wo in einer Kultur der Nachhaltigkeit die Umweltgesetze und Regulierungen festgelegt und durchgesetzt werden. Die von der Realwirtschaft abgelöste Geldwirtschaft übernimmt wieder eine dienende Funktion zur Schaffung von Reichtum in diesem erweiterten Sinn. Das Gesundheits- und das Erziehungswesen werden nicht in erster Linie als riesige Ausgabenposten betrachtet, sondern als effiziente Investitionen in Menschen zur Förderung ihrer Gesundheit und Erziehung betrachtet, nüchtern ausgedrückt in Humankapital. Und das Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen, das sogenannte Sozialkapital, wird durch ehrliches Geschäftsgebaren gestärkt und ausgebaut, durch faire und effiziente Institutionen gefestigt. Die Wirtschafts- und Unternehmensethik sollte überdies die zentrale Bedeutung des öffentlichen Reichtums systematisch aufarbeiten und dessen Relevanz für das Schaffen von natürlichem, wirtschaftlichem, Human- und Sozialkapital aufzeigen. Das Verständnis öffentlicher Güter wird geklärt und vertieft, die darin implizierten strukturellen Voraussetzungen und Folgerungen werden offengelegt und erklärt. Die zur Schaffung öffentlicher Güter notwendigen Institutionen, Motivationen werden eingehend erörtert. Weil die Definition öffentlicher Güter formeller Natur ist, bestimmt durch die Merkmale der Nicht-Ausschließbarkeit und Nicht-Rivalität, ist eine ethische Bewertung unerlässlich. Gute sollen von schlechten öffentlichen Gütern unterschieden werden können. Und weil Reichtum als Kombination von privatem und öffentlichem Reichtum verstanden wird, ist es wichtig, dessen gegenseitige Bedingtheit zu erfassen und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden zu finden. Untersucht und geklärt werden müssen das Potenzial und die Grenzen des Marktes, wie auch das Potenzial und die Grenzen kollektiver Akteure, die zur Schaffung öffentlichen Reichtums auf verschiedenen Ebenen notwendig sind. Mit den genannten Vorschlägen habe ich recht allgemeine Aufgaben der Wirtschafts- und Unternehmensethik charakterisiert. Ich möchte zum Schluss noch eine spezifische und normativ-ethische Aufgabe hervorheben, die im globalen Kontext besonders wichtig ist. Ich meine die Sicherung der Menschenrechte, die als öffentliche Güter verstanden werden sollen. Mit der von John Ruggie erarbeiteten UNO-Rahmenordnung und deren Leitlinien sind die Menschenrechte auch für die Unternehmensethik zu einem zentralen Anliegen geworden. Und heute Nachmittag haben wir von Professor Kirchgessner davon gehört. Für die katholische Soziallehre ist diese neuere Entwicklung Bestätigung und Auftrag zugleich. Wie ich früher kurz ausgeführt habe, bilden die Menschenrechte heute eine solide und klar definierte Basis der katholischen Soziallehre. Der direkte und explizite Bezug auf die Unternehmensethik ist jedoch neu und verdient systematische Aufarbeitung. Ich schlage vor, die in der UNO-Rahmenordnung genannten 30 Menschenrechte als gute, das heißt ethisch verpflichtende öffentlichen Güter zu verstehen. Die beiden Kriterien des öffentlichen Gutes können leicht auf die Menschenrechte angewandt werden. Nicht-Ausschließbarkeit heißt, dass kein Mensch von irgendeinem der Menschenrechte ausgeschlossen werden sollte. Mit anderen Worten, alle Menschen sollten in den Genuss aller Menschenrechte kommen. Und Nicht-Rivalität impliziert, dass der Genuss eines Menschenrechts von einem Menschen den Genuss dieses Rechts von einem anderen Menschen nicht vermindern sollte. Dass der Genuss der verschiedenen Menschenrechte sich gegenseitig nicht rivalisiert. Mit anderen Worten, keine Trade-offs zwischen Menschenrechten sind akzeptabel. So sollten sich zum Beispiel das Recht auf politische Partizipation und das Recht auf Gedanken- und Gewissens- und Religionsfreiheit nicht gegenseitig beeinträchtigen. Zudem kann man argumentieren, dass sich der Genuss einzelner Menschenrechte nicht nur nicht gegenseitig ausschließt und rivalisiert, sondern voneinander unabhängig ist oder sich sogar gegenseitig verstärkt. So können sich beispielsweise das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, die Nahrung, Kleidung, Wohnung und ein minimales Einkommen einschließt und das Recht auf Arbeit und Erziehung gegenseitig verstärken. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für eure Aufmerksamkeit. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist auf vielfache Weise bedroht. Es ist höchste Zeit, die grundlegende Bedeutung der öffentlichen Güter in Wirtschaft und Gesellschaft neu zu entdecken, deren Tragweite im Vergleich zu privaten Gütern durchzudenken und ein ausgewogenes Verhältnis von privatem und öffentlichem Reichtum zu schaffen. In der Tat, die Wirtschafts- und Unternehmensethik stehen wichtige und spannende Aufgaben bevor. Herzlichen Dank.